Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, mitten im Juli zu einer Sommerausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Erstmal, Denise, einen wunderschönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend, Felix.
Thomas, ich begrüße auch dich.
Servus, Gute und Aloha mitten aus der Sommerpause. Und man glaubt es kaum, die Eise sind abgetaut und trotzdem kriegt man jemanden vors Mikro. Nämlich?
Ja. Täglich grüßt das Mummeltier eigentlich. Im Sommer ist immer Zeit für René Rodurisch. René, einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend euch.
Erstmal, wie geht es dir? Was macht die quasi Nicht-Sommerpause bei dir?
Ja, die macht das, was sie soll, nämlich viel Arbeit mit sich bringen. Aber ja, viel auch positive Arbeit, weil wir vorausschauen auf die neue Saison, viel vorbereiten und planen können. Insofern sind das Themen, die immer auch recht viel Spaß machen. Aber natürlich auch durch die Lizenzprüfung vor allem sehr arbeitsintensiv sind.
Du hast ja die Lizenzprüfung angesprochen. Wahrscheinlich ist dem einen oder anderen im Oberpfälzischen oder am Niederrhein ein großer Stein vom Herzen geplumpst. Lief denn da alles glatt? Können sich die Fans da in aller Ruhe auf die Saison freuen oder gab es irgendwelche Stolpersteine?
Ich glaube, Stolpersteine gibt es während einer Lizenzprüfung immer. Ich sage auch meist den Clubs, es wäre keine Lizenzprüfung, wenn es sie nicht geben würde. Ja. Aber nichtsdestotrotz, man muss positiv anerkennen, dass die Clubs im Rahmen unserer Vorgaben und dann auch während der Lizenzprüfungsphase dort sehr akribisch gearbeitet haben mit uns gemeinsam und am Ende die Clubs auch das erfüllen konnten, was wir von ihnen gefordert haben. Und insofern konnten wir auch alle Lizenzen mittlerweile vergeben, sowohl für die 13 sportlich Qualifizierten aus unserer Liga, inklusive dem Aufsteiger aus der Oberliga Regensburg und natürlich unserem Absteiger aus der DEL, den Krefeld Pinguin. Insofern sind wir da am Ende dann schon auch zufrieden. Ja.
Die Fans haben es ja als sehr ruhig für eine Lizenzprüfung empfunden. Empfandest du es auch als sehr ruhig?
Nein, Lizenzprüfungen ist ähnlich wie das mit den Stolpersteinen. Lizenzprüfungen sind nie ruhig. Das ist auch gut so. Also zum einen, dass es nach außen ruhig ist, ist, glaube ich, sehr gut. Das zeichnet auch so ein bisschen die Clubs aus, ne? Weil sie sich auf das Arbeiten konzentrieren und auf das Erfüllen unserer Anforderungen. Da hilft auch nicht groß, wenn da Öffentlichkeit groß diskutiert oder da irgendwie Gerüchte gestreut werden frühzeitig, sondern es geht darum, die Arbeit zu erfüllen. Und insofern hinter den Kulissen war es schon auch laut ab und zu, weil man sich doch recht viel auseinandersetzen musste. Wir haben auch schwierige Themen gehabt, die es zu prüfen galt. Insofern war es hinter den Kulissen sicherlich nicht ganz so ruhig. Aber auch das gehört ganz einfach dazu und ist auch wichtig, dass man miteinander spricht.
Jetzt kommen wir ja im Endeffekt aus den Corona-Spielzeiten irgendwie dann doch nicht so wirklich raus. Wie war der Grundtenor der Vereine? Planen Sie, weil in der Lizenzprüfung wird ja auch Einnahmen aus Zuschauern so ein bisschen mit aufgelistet. Wie war da so der Grundtenor der Clubs? Planen Sie mit voller Auslastung die ganze Saison oder geht man da doch eher so die Nummer sicher und bauen Ihre Lizenzunterlagen auf quasi doch irgendwie Zuschauerbeschränkungen auf?
Ja, im Wesentlichen haben wir da ja schon erstmal als Liga klare Vorgaben gemacht für die Clubs, was wir an Planung anerkennen und was nicht. Und im Wesentlichen haben wir da auch abgestellt schon auf die Saison 19-20, das heißt die Vor-Corona-Saison, weil das ja so der letzte Maßstab war, wo wir zumindest die Hauptrunde mit Zuschauern komplett spielen konnten. Wir planen ja auch nur die Hauptrunde, das heißt Zuschauereinnahmen zum Beispiel für Endrunden sind on top zu sehen und sind in der Lizenzprüfung und auch für den Haushaltsplan letztendlich, worüber ich die Mannschaft zusammenstelle, in dem Sinne nicht berücksichtigt. Insofern haben wir das als Basis genommen, haben aber gesagt, da wir auch nicht wissen, wie Fans überhaupt in die Stadien zurückkommen, wir haben das ja in anderen Sportarten auch in der Diskussion, dass dort es zögerlich geht, dass wir nicht wissen, ob es nach wie vor Beschränkungen gibt, Richtung Maske vielleicht, Abstände hoffe ich mal in der Größenordnung nicht, wie wir es kennen, aber zumindest das Maskenthema. Und dann ist immer die Frage, wie wohl fühlt man sich dann insgesamt? Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen das als Basis, ziehen aber 20% pauschal ab von den Ticketeinnahmen 19/20. Und das wiederum war dann die Basis jetzt für die neue Saison, sodass wir da schon mal anfänglich einen Puffer drin haben. Natürlich steht es jedem Club frei, den Puffer auch zu vergrößern. Je nach eigener Einschätzung. In der Regel ist es meist so, dass die Clubs schon versuchen, die Maßstäbe, die wir ansetzen, dann auch wirklich für sich erstmal zu planen und anzusetzen. Und ich glaube, dass das auch ganz realistische Werte sind. Im Sponsoring dagegen, das kann man vielleicht gleich noch mit erwähnen, im Sponsoring haben wir auf die letzte Saison abgestellt, also nicht auf 19/20, weil wir, glaube ich, über die Pandemiephasen und jetzt auch Jahre, die wir da kennengelernt haben, schon gewisse Bereinigungsprozesse auch im Sponsoring erleben mussten. Firmen, die vielleicht im Sponsoring ausgestiegen sind, die vielleicht als Firma auch ihren Betrieb eingestellt haben und so weiter, sind da berücksichtigt. Und insofern ist es auch, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir eben solche Prozesse jetzt schon mit einplanen.
Machen sich denn die allgemeinen Umstände auch bei der Sponsorensuche bemerkbar? Kriegt ihr das mit, auch gerade bei dem Thema Lizenzunterlagen? Weil überall wird es teurer, brauchen wir nicht groß rumreden. Klagen dafür ein und sagen, vielleicht haben wir da ein kleines Löchchen mit drin, planen wir da vielleicht mit viel weniger Sponsoreneinnahmen. Kannst du da einen Überblick geben?
Ja, also wenn man den Clubs so ein bisschen Glauben schenken kann, und natürlich sind da auch noch geringfügige Bereinigungsprozesse aus den letzten 2 Jahren im Sponsoring mit dabei, wo vielleicht ein Sponsor auch aufgrund der fehlenden Werbung erstmal ausgesetzt hat und jetzt doch dann auch wieder einsteigt. Insofern hält sich das alles momentan zumindest noch die Waage, und auch die Clubs müssen ja auch Sponsorenverträge schon unterschrieben nachweisen. Also es geht ja nicht nur darum, dass sie uns was reinschreiben in eine Tabelle, sondern sie müssen es halt untermauern mit Verträgen. Dort haben wir schon festgestellt, dass der Sponsoring-Bereich noch relativ stabil scheint. Und dort werden wir erst während der Saison sehen, ob so auch die letzten Prozente, die dann vielleicht noch nicht jetzt vorliegen und noch nicht nachgewiesen werden konnten, ob die dann erfüllbar sind. Aber momentan denke ich, dass es auf Club-Ebene zumindest noch relativ gut funktioniert.
Das wird vielen für Erleichterung sorgen, ja.
Ja, und Respekt muss man vor allem den Sponsoren zollen, ne, die Fall. Auch aufgrund der schwierigen wirklich 2 Jahre, die wir hinter uns haben im Sportsponsoring, weiterhin bereit sind, ihren Standort und den Sport zu unterstützen, was ohne die Unterstützung auch in den letzten Jahren schon für die Clubs gar nicht machbar anders wäre. Ne? Also wir würden, glaube ich, keine Liga mehr haben, wenn die Sponsoren nicht mitziehen würden.
Ja, wo eine Lizenzprüfung ist, steht ja dann auch quasi eine neue Saison an. Wir haben 2 neue Clubs mit dabei, die Krefeld Pinguine und die Eisbären Regensburg. Jetzt haben wir seit langem mal wieder einen Club aus Nordrhein-Westfalen mit dabei. Ist es für dich persönlich irgendwo auch ein bisschen wichtig, dass die DEL 2 in Deutschland breiter verteilt wird, weil es sich ja doch irgendwie so ein bisschen in Bayern, in Sachsen doch tümmelt und der Rest von Deutschland so ein bisschen als Außenseiter dann doch dasteht?
Ja, Liga-Landkarte ist natürlich schon insgesamt wichtig, ne? Wir haben ja eigentlich 4 Bundesländer im Wesentlichen bisher besetzt gehabt. Das ist Sachsen, das ist Bayern, das ist Baden-Württemberg und Hessen. Gewinnt jetzt, ich sag mal, in NRW einen Club dazu, was für uns auf jeden Fall ein Vorteil ist und positiv gesehen wird auch. Wir können es halt nie beeinflussen, ne? Wir müssen halt nehmen, was wir kriegen. Aber ich bin auf keinen Fall böse darüber, dass wir jetzt in einem 5. Bundesland einen Standort haben. Und denke auch gerade mit den Krefeld Pinguinen, wer die Fankultur dort kennt, wer den Standort an sich kennt, ein sehr, sehr interessanter Standort für uns. Hochinteressant, glaube ich, auch für die Fans als Auswärtsziel. Insofern freuen wir uns da sehr auf die Zusammenarbeit.
Bevor wir uns auf die neue Saison konzentrieren, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur Lizenzprüfung und so ein bisschen den Ablauf. Ich würde den ganz mal verstehen, beziehungsweise will ich, dass die Fans das verstehen, weil es gibt ja immer wieder ein paar Gerüchte in besagten Foren und alles. Da steht sowas drin, die Anhörung fand nur in der Woche vom 20. Juni statt. Am Dienstag, den 28. Juni, wurde schon verkündet, dass alle Clubs ihre Lizenzen erhalten haben. Unsere PM war am 30. dazu. Es gab keine Problemfälle und 2 Clubs mussten nachbessern. Jetzt viele Fakten. René, was kannst du dazu sagen?
Ja, alles nicht ganz so wahr, aber am Ende, ja, klar gibt es sicherlich auch Fans, die da vielleicht das ein oder andere an Informationen von den Clubs bekommen. Allerdings auch die Clubs haben nicht wirklich den Überblick, was in der Lizenzprüfung bei uns Status quo ist. Also das muss man ganz klar sagen. Der Club erfährt in erster Linie seinen eigenen Status, weil es Nachfragen gibt zu seinen Unterlagen. Gegebenenfalls muss er auch vielleicht zur Anhörung und dann hat er nach der Anhörung auch nochmal Zeit. Er erfährt aber auf keinen Fall etwas zu anderen Clubs. Insofern ist eigentlich der Zeitpunkt, wo der erste Club sein Schreiben bekommt, dass die Lizenz erteilt wird, der Punkt, wo er weiß, jetzt ist das Lizenzprüfungsverfahren vorbei und alle die, die eine Lizenz bekommen, bekommen die Lizenz und die, die sie nicht bekommen, bekommen sie aberkannt. Und in der Regel zwischen 30 Minuten und circa 2 Stunden ergeht dann unsere Pressemeldung. Also insofern kann man anhand unserer Pressemeldung ganz gut sehen, wann die Clubs informiert werden, nämlich auf jeden Fall am gleichen Tag, paar Minuten vorher. Mhm. Ansonsten, was den Ablauf angeht, ist es schon auch für die Clubs, wie gesagt, ein extrem intensiver Bereich. Bis 24. Mai sind die Unterlagen hier einzureichen. Das heißt, unmittelbar nach Saisonende fangen die an, die Lizenzunterlagen vorzubereiten. Großes Thema ist vor allem Jahresabschluss. Der muss zum 30.04. Jahr gemacht werden. Ja. Und wer schon mal einen Jahresabschluss von einer Firma gemacht hat, vom 30.04. bis 24. Mai, das ist extrem sportlich. Aber die Steuerberater haben sich darauf eingestellt. Und die Unterlagen testen wir dann oder prüfen wir dann 14 Tage lang, so pro Tag im Club, aber das wird mehr gemischt kontrolliert. Dann haben wir die erste Aufsichtsratssitzung. Dort wird über die Problemfälle gesprochen. Und ich sage mal, jeder Club bekommt nach der ersten Runde auf jeden Fall Fragen, weil wir immer Fragen haben. Das gehört sich so und es gibt immer auch gewisse Dinge, die erklärt werden müssen, weil jeder Standort ist halt ein bisschen anders. Und die Problemfälle, die wir mit dem Aufsichtsrat besprechen, die werden eingeladen zur Anhörung. Das ist meist so eine Woche später. Also das Datum war gar nicht so schlecht, was da genannt worden ist, um den 20. 22. rum in etwa. Das ergibt sich aber automatisch. Und dann haben die aber nochmal Zeit, vor der Anhörung Dinge nochmal vorzutragen. Im Idealfall können wir die Anhörung sogar absetzen, weil das, was kam, ist perfekt. Und ist es das nicht, dann gibt es eben den Anhörungstermin, der dieses Jahr wieder per Online-Meeting stattgefunden hat. Also wir hatten Anhörungen tatsächlich, waren allerdings nicht nur 2 Clubs. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir hatten mehr Clubs tatsächlich in der Anhörung, weil aber die Prüfmechanismen vor allem auch in Richtung der Corona-Hilfen und ich sage mal, jetzt Schlussabrechnungen der Corona-Hilfen so umfangreich war, war es einfach notwendig, dass wir diese Prüfungen in der Form trotzdem durchführen. Und dann haben die Clubs eben nach der Anhörung 20. 22. Juni nochmal eine Woche Zeit, nochmal Unterlagen neu zu liefern und dann fällt die finale Entscheidung. Und das ergibt sich dann, dass da am 28. hat der Aufsichtsrat noch gar keine Chance gehabt zu entscheiden. Also das ist wirklich dann so am 29. passiert, spätestens eben am 30. dann Vormittag und dann haben wir ja auch vermeldet.
Jetzt ist für die Clubs und natürlich auch für euch ein ganz großer Roadblock aus dem Weg geräumt, nämlich die Lizenzprüfung. Wenn ihr jetzt nach vorne schaut, da habt ihr letzte Woche ja schon über Social Media angekündigt, es gibt eine klitzekleine Revolution, es gibt nämlich eine Spielplanauslosung. Jetzt fragen sich alle, die die DFB-Pokalauslosung anschauen, wer macht denn die Losfee und wie läuft das Ganze?
Ja, Losfee, das halten wir noch geheim.
Okay. Das wird wahrscheinlich die Denise machen.
Ja, wir wollen ja nicht alles spoilern. Also da muss man schon dann reinschauen, um das zu sehen. Nein, also Spaß beiseite. Ja, wir haben uns da was einfallen lassen. Ich habe gehört mittlerweile, und das ist ganz interessant, dass das, ich glaube, sogar auch Fußballligen im Ausland durchaus fabrizieren. Also ich glaube, ich habe es von Kroatien gehört wohl. Ich habe es irgendwo im italienischen oder spanischen Raum gehört. Also es ist gar nicht so außergewöhnlich. Und für uns war es dieses Jahr relativ passend. Zum einen ist unser Spielplanmodus insgesamt ganz, ganz gut, glaube ich, so wie wir es umsetzen können und wollen immer in den letzten Jahren auch. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Fans mal verstehen, was da dahinter steckt. Ne? Also, weil wir haben ja immer die Diskussionen, oh, jetzt spiele ich, also gerade, da ich natürlich nah an Grimmitschau ab und zu bin, kriege ich das da prühwarm natürlich mit. Ne? Zweiter Weihnachtsfeiertag ist grundlegend Ravensburg. Auftakt ist meist Heilbronn. Also ich bin mal gespannt, ob wir das durch Losen jetzt anders gestalten. Wenn es natürlich wieder so fällt, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Aber ich glaube, dadurch kriegt man ein ganz gutes Gefühl, wie so ein Spielplan sich bei uns aufbaut. Und es ist, glaube ich, auch für alle ganz, auch für die Clubs, glaube ich, ganz interessant, nicht zu wissen, dass es nach Tabellenplatz geht, weil sowas in der Vergangenheit, sondern wirklich eben aufgefüllt wird nach Losglück. Und ja, da schauen wir mal, was dabei am Ende rauskommt.
Steht dann der Spielplan jetzt im Endeffekt schon fest von Spieltag 1 bis zum letzten Spieltag, dass Team 1 gegen Team 7 und dann Team 1 gegen Team 13 etc. pp? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es wird eine Arbeitsversion werden, die wir live darüber herausbilden. Und natürlich, und das ist so ein bisschen die Einschränkung, die man aber sehen muss, was auch gar nicht anders geht, natürlich haben die Clubs dann nochmal circa eine Woche Zeit, den Spielplan sich anzuschauen, vor allem ihre Heimspieltermine zu prüfen, falls doch irgendwo die Arena belegt sein sollte oder es aus irgendwelchen Gründen an dem Tag kein Heimspiel stattfinden kann, dann muss das natürlich noch verlegt werden. In der Regel halten sich solche Verlegungen weitestgehend aber an Grenzen. Ne? Die gibt's, keine Frage, die wird es auch dieses Jahr geben, aber das wird ein überschaubarer Bereich. Und dann wollen wir eben, sag mal, spätestens am 15.07., wenn alles glatt läuft, eigentlich den Spielplan dann auch wirklich veröffentlichen. Und das ist dann die finale Version.
Doppelfrage, jeder, der schon mal ein Fußballturnier organisiert hat, der kennt das, wenn eine Mannschaft schon mal zickt und sagt, Moment, da kann ich aber nicht, weil... Dann zieht das ja einen Rattenschwanz an Arbeit hinter sich hinterher. Wie viel Arbeit, denkt ihr, kommt da auf euch zu? Und Anschlussfrage, gibt es tatsächlich auch Spiele, die du da von vornherein schon rot im Kalender anstreichst, wo du sagst, also auf die freue ich mich per se?
Frage 1, der Aufwand ist überschaubar, weil nur ein Spiel verlegt wird.
Ja.
Also wir sind davon weggegangen, wir haben das in den Vorjahren und wir werden es auch zur Auslosung nochmal erklären, wir lassen als Liga momentan keine Sonderwünsche von Clubs zu. Das heißt, ich richte meinen Spielplan nicht nach den drei Clubs aus, die aus irgendwelchen Gründen Probleme haben mit ihren Heimspielen. Mm-mm. Weil du automatisch damit alle anderen 11 Clubs
nachteiligst.
Auch wieder schlechter stellst, ja. Ne? Weil die haben dann ein Doppelspiel Wochenende auswärts oder zwei Spiele an einem Wochenende zu Hause, was wir nicht wollen. Also das machen wir eben nicht und genau deswegen bietet sich's halt auch an, das mit dem Losverfahren, weil du machst halt eigentlich den Grundriss des Spielplans, machst ja. Du schon perfekt. Und es gibt nur noch wirklich in Ausnahmefällen dann Verlegungen, wenn ein Heimspiel partout nicht möglich ist, dann wird das halt verlegt auf den Dienstag Ausweichspieltag. Das heißt, wir haben auch jetzt schon Ausweichspieltage gekennzeichnet, dort können die hingelegt werden und dann ist alles fein. Ansonsten markiere ich mir besondere Spiele im Kalender.
Außer Grimmitschau Ravensburg.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Nein, also eigentlich mache ich das nicht, sondern hangel mich dann während der Saison eigentlich von Woche zu Woche. Ne? Also auch was meine Spielbesuche angeht. Ich habe mir zwar angewöhnt, jetzt meist frühzeitig schon mich anzumelden, aber länger wie eine Woche vorher auch nicht. Also ich richte es tatsächlich danach aus, was gerade interessant sein könnte oder wo es am Standort Themen gibt, die man auch gleichzeitig mit besprechen kann.
Ja.
Diese Anpassung, die es sicherlich geben wird, gab es ja aber auch im Vorfeld immer in jedem Jahr, weil auch da gab es ja die Arbeitsversion, die dann an die Clubs gegangen ist und dann gab es die Änderung. Nur hat es da halt bis auf die Clubs niemand mitbekommen. Vielleicht ist das auch nochmal wichtig zu erwähnen.
Genau, also wir nehmen den Arbeitsschritt, den ich in meinem stillen Kämmerlein gemacht habe und wo er dann immer so kam, ne, wer weiß, wie er es ausgewürfelt hat oder hat er seine Wunschtermine gesetzt, die nehme ich halt her und mache die öffentlich. Und dann kommt der zweite Schritt, den es aber tatsächlich ohnehin gab nach der Arbeitsversion, dass eben dann nochmal die Clubs drüber schauen, weil ich eben im Vorfeld auch gar nicht wissen will, wann Arenen nicht zur Verfügung stehen, weil ich es auch nicht beachten will. Ne? Also ich will einen gleichmäßigen Spielplan, gleiche Verteilung Freitag, Heimspiele, gleiche Verteilung Sonntagheimspiele, die Wochenspieltage sind gleich verteilt mit Heim und Auswärts und zu Weihnachten wollen auch alle ihre zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele. Ne? Und das garantiert der Spielplan, den wir machen. Und wenn eben dann doch einer nicht kann, dann hat er halt ein Dienstagsspiel mehr, aber dann betrifft es ihn als Heimstandort und nicht irgendeinen anderen, der eigentlich jedes Wochenende könnte, aber dann ein Heimspiel auch verlegt kriegen muss, weil halt sonst der Plan wieder nicht aufgeht. Ne? Also das nehmen wir halt damit raus.
Wie lang dauert so ein Spielplan erstellen? Bist du da in 3 Tagen durch oder was ist das für ein Zeitumfang?
Naja, die erste Arbeit, die man trotzdem im stillen Kämmerlein macht, ist den Schlüssel anzupassen. Also es ist ein ganz normaler Schlüssel des Spielplans, wie man kennt, ne? Mit Hinrunde, Rückrunde, mit Verteilung heim zu Auswärtsspielen und insgesamt 14 Mannschaften. Das angepasst auf unsere Rahmentermine, die wir im Internet ja schon veröffentlicht haben. Das geht einigermaßen überschaubar schnell. Muss man ein paar Tests durchführen, dass die am Ende auch wirklich aufgehen, so wie man sich das vorstellt, aber das ist okay. Und dann das Einfüllen werden wir live erleben. Ne? Das Einfüllen geht ratzifatzi, je nachdem, wie schnell die Losfee dann die richtigen Clubs benennt, werden die ordentlich reingeschrieben und dann ist innerhalb einer kurzen Zeit der Spielplan eigentlich soweit erstmal in Arbeitsversion final und dann, wie gesagt, kommt es auf die Rückmeldung der Clubs drauf an, was dann an Arbeit noch steht.
Ich sehe eher die Problematik, dass die Kugeln nicht aufgehen.
Ja, das ist Orga-Team, das muss halt das Orga-Team vor Ort vorher klären, ne? Denise, das muss halt sichergestellt werden.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Apropos gespannt wie ein Flitzebogen. Die Kölner Haie haben ja schon gesagt, wir spielen dann aus Gründen dreimal unter Freiluft zusätzlich. Gibt es Bestrebungen, weißt du, von Ideen, von Special Events à la Bad Nauheim, à la Dresden in Richtung DL2, da auch wieder so ein Special Event in näherer Zukunft, nicht unbedingt diese Saison, sondern vielleicht doch schon mal im Horizont zu planen?
Ja, also jetzt kommende Saison sicherlich nicht. Wir konzentrieren uns wirklich drauf, dass wir eine Saison ohne größere Belastungen und Einschränkungen hoffentlich durchbekommen mit den Clubs. Und parallel stehen wir im Austausch, momentan speziell auf Kommissionsebene, wann wir die Ausschreibung eines nächsten Event-Games tatsächlich stattfinden lassen, weil solche Spiele müssen halt vorher ausgeschrieben und angemeldet werden. Da gibt es momentan keine Bestrebungen von Clubseiten, aber wir werden sicherlich auch von Ligaseiten das demnächst wieder anbieten, sodass wir schon in den nächsten ein, zwei Jahren hoffentlich auch wieder Event-Games haben dürfen. Ne? Aber die Situation ist gerade halt alles immer noch sehr ungewiss und keiner will da auch zu sehr nochmal zusätzlich ins Risiko gehen, was, glaube ich, auch normal ist. Insofern wäre es wichtig, erstmal eine Saison hier durchzustrampeln und wenig Corona-Einfluss zu haben, um dann weiter planen zu können.
Jetzt interessiert mich mal deine Meinung zu der ganzen Wechselperiode dieses Jahr, weil ich finde tatsächlich, der Transfermarkt dieses Jahr ist sehr, sehr dynamisch. Und wenn ich mir das ein oder andere Team anschaue, könnten die auch mit ihren jetzt zusammengestellten DEL2-Kadern eigentlich auch in der DEL auflaufen. Was man da teilweise für Namen liest, ist schon nicht zu verachten. Laufen wir Gefahr, dass es in so ein Wettrüsten reinkommt, gerade der Clubs, die eine Lizenz beantragen können für die DEL?
An dem Wettrüsten werden wir nie vorbeikommen. Wenn ein Team sich darum bewerben wollen, sportlich aufzusteigen, wirst du immer dich gegeneinander messen. Ne? Und jetzt hast du natürlich klar mit Krefeld sicherlich auch einen etatstarken Club, der aus der DEL kommt, der auch gleich wieder hoch will gern, was ich verstehen kann auch. Und dazu hast du ja tatsächlich DEL-2-Ligisten, die auch das Bestreben haben, den nächsten Schritt für sich zu gehen. Also an dem Wettrüsten kommen wir nicht vorbei. Die Frage ist, ist es ein gesundes Wettrüsten oder ist es ein Wettrüsten, was eben nicht gesund ist für die Liga? Genau. Dort glaube ich, dass unser Lizenzprüfungsmechanismus und auch das eigentlich das Lizenzsystem ja nicht aufhört, ne? Wenn jetzt die Lizenzen erteilt sind, sondern wir eben bei jeder Spielerverpflichtung wieder die Lizenzunterlagen rausholen, schauen, was ist im Etat geplant für Personalkosten Spieler, was kostet der Spieler, was ist dann in der Hochrechnung noch übrig vom Etat oder ist der Etat vielleicht auch schon überzogen, dann machen wir schon drei Fragezeichen an die Lizenz, also des Spielers vor allem. Insofern, durch diese Mechanismen können wir zumindest das negative Szenario eines Wettrüstens nicht ausblenden, aber zumindest deutlich einschränken. Und das tun wir auch. Das ist ein bisschen anders vielleicht wie aktuell in der Oberliga. Auch da ist ja gerade aus meiner Sicht ein extremes Wettrüsten. Leider relativ wenig Kontrolle, allerdings dahinter, was die Etats angeht oder auch die Budgets dazu, vor allem während der Saison. Insofern ist da sicherlich das Risiko schon erhöht, aber ich will es bei uns auch nicht wegdiskutieren. Ne? Also ein gewisses Restrisiko hast du immer, aber die Clubs wissen schon mittlerweile, dass wir hinschauen und immer wenn du weißt, dass du selber über dein eigenes Budget drüber hinausgehst und weißt, ein Dritter schaut da auch noch hin und ruft vielleicht auch an und sagt, hier, hör mal zu, das, was ihr jetzt gemacht habt, also eigentlich budgetmäßig schwierig. Das sieht immer blöd aus für so einen Geschäftsführer und deswegen sind die da auch mittlerweile schon auch vorsichtig geworden. Aber nichtsdestotrotz, man sieht, klar gibt es Clubs, die deutlich nach oben streben und die müssen sich immer am besten der Liga oder am vermeintlich besten der Liga messen und müssen halt sehen, dass sie mit ihrem Etat auch wachsen, um nach Möglichkeit damit auch sportlich den Erfolg ein bisschen zu organisieren.
Ich glaube, ich kann mich an ein Interview erinnern vor einem Jahr, auch ein Podcast bei uns. Da gab es sowas wie eine Einnahmegenerierungsquelle. Ich weiß nicht, wer sowas gesagt haben könnte. Man hört ja immer wieder von Fans die Sehnsucht nach der Rückkehr des DEB-Pokals. Wie steht ihr ligaseitig dazu? Ist sowas in der nächsten Zeit nochmal drinne? Vielleicht doch nur mit der Oberliga, vielleicht doch mal mit der DEL zusammen. Wollen die Clubs das auch? Ist das eine attraktive Möglichkeit, vielleicht nochmal, wie beim DFB-Pokal auch Sponsoring zu vermitteln? Wie seht ihr das?
Ich kann es aus wirklich richtiger Ligasicht gar nicht beurteilen, weil wir es momentan nicht als Thema haben bei uns in der Liga. Ich kann es so als Eishockey-Fan oder auch als Liga-Geschäftsführer sicherlich ein bisschen beurteilen. Ich finde das Thema im Fußball immer extrem charmant, sage ich ganz ehrlich. Ne? Dieser Vergleich und Wettbewerb mit anderen Clubs anderer Ligen hat immer einen gewissen Charme. Und dieses David gegen Goliath, was ja dann oftmals auch sehr spannend wird, wenn David da gewinnt, ne? Das hat schon was. Und jeder, der Sportfan ist, glaube ich, findet so ein Konzept ganz cool. Was ich fairerweise sagen muss, es würde nur funktionieren, glaube ich, so richtig, wenn die DEL mit im Boot ist. Also es funktioniert aus meiner Sicht nur über DEL, DEL 2 Oberliga. Es müssen alle Ligen dort im Boot sein.
Korrekt.
Damit es wirklich attraktiv wird. Und genau an den Punkten kommen wir halt an die Schwierigkeiten, selbst bei uns in der Liga. Man braucht nur auf die Homepage gehen bei uns. Wir haben ja dieses Jahr den Rahmenterminplan dort auch mal grafisch hinterlegt. Wo finde ich denn Termine für so einen Pokalmechanismus? Und ich finde ihn dienstags, klar. Aber das bedeutet, auch da habe ich eine Woche, da spielt meine Mannschaft, von der ich Fan bin, Freitag, Sonntag, Dienstag, Freitag, Sonntag. Und da kommt Dienstag vielleicht mal nur, sage ich in Anführungsstrichen, der Oberligist im Pokalspiel. Ich weiß nicht, wie viel wirklich dann das anschauen. Und trotzdem muss es ja ein vollwertiges Spiel sein. Also es ist mit Kosten verbunden. Und wenn du da dann eben nicht deine durchschnittlichen Zuschauerzahlen erreichst an einem Dienstag, ist das alles schwierig. Und so geht es ja DEL ja andersrum auch. Die spielen mittlerweile CHL. Ne? Das heißt, da sind einige Teams gar nicht verfügbar bis, keine Ahnung, Ende November oder so. Und andere, die länger spielen, noch länger nicht. Das heißt, wie kriegst du da wirklich ein System hin, ohne den Fan komplett wieder mit Heimspielen oder mit Spielen generell zu überfrachten? Und die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass wir eigentlich die Fans total überfrachtet haben. Selbst bei Spray TV, ne? Also selbst wenn du nicht ins Stadion durftest, jeden zweiten Tag irgendein Spiel da zu schauen zu müssen, aus innerem Zwang, das macht ja die Leute auch müde irgendwann.
Wobei es ja attraktiver ist, wie jetzt ein Vorbereitungsspiel gegen Feldkirch oder Zell am See oder irgendwas. Ja, also
Vorbereitungsspiel brauchen wir nicht drüber eben, reden, aber es macht halt so ein Pokal wiederum, macht auch nicht als Vorbereitungspokal Sinn. Ne? Ja, wenn da kein Anreiz dahinter ist, wirklich ins Finale zu kommen und das Finale prädestiniert irgendwo am Ende der Hauptrunde oder wie auch immer platziert. Der Fußball macht das schon gut, muss ich sagen, ne? Wie sie den Pokal vermarkten und auch umsetzen. Wenn du es nicht ähnlich adäquat machst, wirst du leider wahrscheinlich in anderen Sportarten immer damit scheitern. Das ist das Problem. Und deswegen sehe ich halt vor allem terminlich, sehe ich da extreme Probleme, weshalb ich es momentan auch nicht in der Umsetzung sehe.
Ja. Du hast Spray TV angesprochen. Gibt es seitens des Streaming-Anbieters oder seitens Statistik etc. gibt es da Neuerungen, von denen du berichten kannst für die Fans für die neue Saison?
Wir sind momentan in vielen Punkten noch in der Planungsphase, das heißt abschließend kann ich es noch gar nicht sagen. Sicherlich haben wir mit Spray TV gemeinsam auch eine Auswertung gefahren. Es fanden jetzt auch am vergangenen Wochenende von Spray TV organisiert Schulungsmaßnahmen statt mit den Standortteams. Also Ziel ist natürlich ganz klar, dass das Thema Spray TV und Livestream-Übertragungen von unseren Spielen weiter auszubauen, zu verbessern, ne, qualitativ auch anzugleichen, möglichst am oberen Ende. Und das sind so Maßnahmen, die aktuell laufen. Und auch im Statistikbereich sind wir momentan auch noch am Überlegen. Da haben wir auch noch so ein bisschen eine Baustelle mittlerweile seit anderthalb Jahren, wo wir ja schon gesagt haben, wir wollen gerne unsere Statistik erweitern, aber haben momentan noch nicht die finale Lösung, wie wir es auch in einer guten Qualität am Ende wirklich hinbekommen. Da muss man jetzt mal noch abwarten, was wir da wirklich bis Saisonbeginn hinbekommen.
Apropos Spray TV. Spray TV heißt auch, Krefeld muss sich das anschaffen, die ganzen Kameras selber filmen und so weiter und so fort. Das ist auch in den Rahmenbedingungen verankert.
Ja, ja, wir haben die Live-Übertragungen all unserer Heimspiele letztendlich geregelt in den Richtlinien. Und dass auch der jeweilige Club letztendlich dafür verantwortlich ist und dementsprechend natürlich auch Krefeld davon profitiert. Ne? Auf der einen Seite, klar, muss man auch sagen, von so einem Absteiger fällt ein gewisser Anteil oder nicht Anteil, sondern ein gewisses Ligasponsoring weg, was in der DEL ja ausgeschüttet wird, vor allem natürlich über den TV-Vertrag, aber auch natürlich die Kooperation mit Penny. Auf der anderen Seite ist bei uns eben die Möglichkeit, über eine gute Spray-TV-Produktion natürlich Gelder genauso auch wieder zu generieren, weil, wie ich schon oft gesagt habe, die Umsatzerlöse im Wesentlichen ja beim Club landen und jeder Club sich da auch wieder ein Stück weit belohnen kann. Insofern ist da auch Krefeld durchaus interessiert, das System mit aufzubauen.
Jetzt hast du Penny ja gerade angesprochen und da will ich jetzt dann doch nochmal reingerätschen. Ich kann mich an ein Telefonat Ich glaube, das müsste ungefähr 2 Jahre her sein, wo wir telefoniert hatten über dieses Thema, wo das bei der DEL und DEB neu rauskam. Wie schaut es denn aus? Bestrebt die DEL 2 auch eventuell einen Namenssponsor mit in die Liga aufzunehmen, wie es Penny beim DEB und in der DEL ist?
Also, dass wir das wollen und natürlich jederzeit auch da Gespräche versuchen zu führen und auch offen dafür sind, steht außer Frage. Ist natürlich das Ziel. Zusammen mit Penny hat es nicht funktioniert, weil sich Penny zunächst erstmal, und das ist auch vollkommen verständlich, auf die erste Liga konzentriert hat und auf die Nationalmannschaften. Insofern muss man da mal abwarten, was vielleicht in den nächsten Jahren an Entwicklung noch drin ist. Auf der anderen Seite sind wir natürlich aber trotzdem regelmäßig am Markt und bestrebt, sowohl das Thema unseres Topscorers als auch natürlich die Naming Right der Liga, aber auch wie zum Beispiel den Spielpuck, den wir jetzt vermarktet haben aktuell, also verschiedene Themen nach außen zu tragen, um Partner zur Weiterentwicklung der Liga zu gewinnen. Dass das Thema allerdings eben übergeordnet und nicht am Standort bezogen nach Corona durchaus schwierig ist, stellen wir auch fest. Also die Gespräche haben durchaus von der Anzahl her momentan ein bisschen abgenommen. Die Firmen sind ein bisschen reservierter und vorsichtiger mit den Themen. Mhm. Nichtsdestotrotz führen wir da Gespräche und sind da auch mit der Vanessa Nord durchaus immer wieder in Kontakt zu Firmen und schlagen auch zu, wenn sich was ergibt, weil ich glaube nach wie vor, dass das Produkt DEL2 mit dem, wie sich es in den letzten Jahren vor allem an den Standorten auch entwickelt hat, ist hochattraktiv. Für mich auch bei uns im Mannschaftssport, mal den Fußball ausgeklammert, die attraktivste zweite Liga, die wir haben, glaube ich. Was Zuschauerzahlen angeht, was Umsatzerlöse angeht und auch aus meiner Sicht mittlerweile, was die Außenwirkung der Liga angeht. Und insofern scheuen wir da nicht davor zurück, da auch selbstbewusst zu versuchen, was zu vermarkten. Aber es zeigen eben auch die anderen zweiten Ligen, dass das nicht so einfach ist.
Ich erinnere mich noch an die Hacker-Pschorr zweite Bundesliga. Das müsste so 97, 98 gewesen sein.
Ja.
Ja, der Name war sperrig.
Ja, aber bei den Fans noch sehr präsent. Ja. Ne? Auch das damalige Spielsystem oder der Spielmodus war extrem positiv von den Fans angenommen worden. Also ja, durchaus ein interessantes Thema aus der Vergangenheit.
Allerdings.
Ja.
Jetzt steht ja der DEL2 auch eine besondere Saison bevor. Man spielt ja nicht alle Tage die 10. Saison. Freust du dich darauf? Gerade auch im Hinblick, dass es auch einen sportlichen Absteiger wieder gibt. Es gibt einen sportlichen Aufsteiger aus der Oberliga, das gerade zum Jubiläumszeitpunkt auch die Verzahnung mit funktioniert hat. DEL2 hat den zweiten Aufsteiger gestellt, es steigt jetzt jemand ab und, und.
Ja, für mich sind es zwei Punkte eigentlich, die man zwar auch zusammenpacken kann, wie du es jetzt richtigerweise auch gesagt hast, aber ich sehe da schon zwei Punkte. Ne? Das eine ist, dass wir unheimlich stolz drauf sein können als Liga, glaube ich. Vor allem, was wir in den letzten 10 Jahren erreicht haben und wie wir uns entwickelt haben als Liga. Relativ stabil, sportlich stark nach oben gehend. Und auch so vom ganzen Miteinander, und das kann man sicherlich immer nur von der emotionalen Seite her sagen, aber das ganze Miteinander innerhalb der Liga mit den Clubs, die konstruktiven Diskussionen, die wir führen, auch die Weiterentwicklung, die wir da angeschoben haben schon, das ist wirklich aller Ehren wert. Also da hat sich wirklich aus der Liga in den letzten Jahren aus meiner Sicht sehr, sehr viel entwickelt. Und das Zweite ist natürlich klar, die Hauptmissionen für den Startschuss der DEL2 konnten wir natürlich innerhalb der 10 Jahre lösen, was sicherlich vielleicht keine Selbstverständlichkeit war. Auf der anderen Seite hat man am Anfang vielleicht auch gesagt, ja, kann auch schneller gehen oder sollte schneller gehen. Aber nichtsdestotrotz muss man am Ende zufrieden sein, dass man nach 10 Jahren es geschafft hat, in diese Sportart wirklich einen durchgängigen Auf- und Abstieg wieder hinzubekommen, von ganz oben nach ganz unten im Zweifel und umgedreht. Das ist schon auch ein Prozess gewesen, wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt, wo man immer wieder ein bisschen so zwischen Kopfschütteln und Staunen auch umgeht, weil es doch ja schon eine harte Zeit war, auch eine spannende Zeit, viele Diskussionen gab und am Ende trotzdem eben gelang, ne? Auch von Seiten der DEL, für die es ja auch nicht einfach war, das Thema einzuführen, aber nichtsdestotrotz am Ende haben wir einen Weg gefunden, dass sie zustimmen und haben jetzt mit Krefeld den ersten Absteiger. Klar hat das Krefeld am Anfang nicht so toll gesehen, die 10. Saison der DEL2 zu spielen, aber ich glaube, insgesamt wird man über die nächsten Jahre begreifen und lernen, glaube ich, damit umzugehen. Und dann wird auch jeder erkennen, dass das echt ein wichtiges Gut ist für uns als Sportart. Denn Ligen werden sich nur entwickeln, wenn das möglich ist. Wenn du Perspektiven bietest, wenn du einen Aufsteiger hast, wenn du einen Absteiger hast, an dem du dich wieder messen kannst, weil der aus einer anderen Liga kommt. Nur so wird es gehen, zeigt der ganze europäische Sport. Und insofern bin ich da wirklich sehr froh, dass wir den Weg gehen konnten.
Absolut. Ich greife jetzt mal ganz frech meinen Flop vor, und zwar, das baue ich in eine Frage ein. Die Oberliga, du hast ja kurz mal angerissen, hat eine dritte Kontingentstelle geschaffen. Wie siehst du diesen, ich nenne es jetzt mal Interessenskonflikt, auf der einen Seite, ich möchte Nachwuchs fördern, und auf der anderen Seite, ich mache mir jetzt Platz für einen dritten Kontingentspieler. Passt das zusammen? Siehst du diesen Weg eher nachteilig für die Jugend, oder sagst du, naja, die Clubs müssen sich ja auch irgendwie aufstellen, damit sie, ich sage jetzt mal, eher die Möglichkeit haben, zu euch reinzukommen?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, wo ich mir sicherlich den Mund verbrannt habe schon, aber jederzeit auch wieder verbrennen würde, glaube ich. Weil ich finde es ganz ehrlich von der Entwicklung und noch dazu als DEB-geführte Oberliga eher als schwierig und als negativ. Ich glaube, es ist auch ein Rückschritt, weil wir die vielen Jahre doch darüber diskutiert haben, und ich blende mal EU-Recht und so weiter. Ne? Das ist natürlich auch ein heißes Thema, brauchen wir nicht drüber reden, aber das blende ich an der Stelle mal aus. Sondern wir haben mit Powerplay 26 und auch in den letzten Jahren unheimlich viel dafür gekämpft, dass die Wertigkeit der deutschen Spieler zunimmt und dass wir es lernen, über den Spielbetrieb auch in den Seniorenligen die Förderung der deutschen Spieler von ranzustellen. Und ich sag mal, wir als Liga haben da viele Dinge umgesetzt, wenn ich an die U21 denke, die wir eingeführt haben mit dem Fördervertrag. Wir haben die Ausländer reduziert, seitdem wir DEL2 sind, von 6 auf 4 mittlerweile. Klar, die DEL hat vielleicht jetzt im Ausländerbereich nicht groß an der Schraube gedreht, aber sie hat die U23 eingeführt, das heißt wirklich junge Leute mit in den Spielbetrieb gebracht. Und auf der anderen Seite ausgerechnet die vom DEB geführte Oberliga, ich sag mal, führt unter für mich immer noch nicht wirklich begreifbaren Gründen den dritten Ausländer ein, wofür ich ehrlich gesagt kein Verständnis habe. Wir haben junge deutsche Spieler, die sind sicherlich nicht auf dem Niveau, wie vielleicht ein Leistungsträger, der einen Oberligisten verlässt, in den DEL2 oder ins Ausland. Klar, das ist richtig, aber an der Stelle müssen wir uns einfach dem eigenen Nachwuchs verschreiben. Und wenn es die Oberliga schon nicht hinbekommt, dort junge Spieler zu integrieren und auch bereit ist, diesen Weg der Ausbildung zu gehen, weiß ich nicht, wer sonst. Ja, und insofern, ja, finde ich es ein bisschen schade. Fakt ist, es ist jetzt erstmal so angelegt auf das eine Jahr. Und ich hoffe, dass man innerhalb des Jahres genügend Gespräche führen kann mit den Ausschüssen. Es gibt ja beim DEB den Nachwuchsausschuss, wo ich Vorsitzender war. Und deswegen erlaube ich mir auch durchaus zur Oberliga was zu sagen, auch wenn ich als DEL2 das vielleicht nicht tun sollte. Aber als Nachwuchsausschussvorsitzender ehemals ist das schon meine Aufgabe, ein bisschen da den Finger in die Wunde zu legen. Und ich hoffe, dass man genügend Gespräche führen kann, dass man nach dem Jahr auch erkennt, dass wir den Weg so nicht weitergehen können, sondern dort wirklich wieder das Augenmerk auf die deutschen Spieler legen müssen.
Wenn wir jetzt bei den jungen deutschen Spielern sind, kommen für mich irgendwie kein Weg um die Red Bull Akademie in Salzburg drumherum. Da schlage ich jetzt die Brücke zum EHC Red Bull München und schlage von da aus die Brücke nach Kaufbeuren. Wie siehst du diese Kooperation gerade im Hinblick auf das deutsche Eishockey, weil die Kooperation natürlich jetzt auch vielen deutschen Spielern die Möglichkeit gibt, nicht in der DEL, sondern neben der Oberliga auch noch in der DEL2 Fuß zu fassen. Gerade die Spieler, die frisch aus der Akademie rauskommen.
Ja, wir brauchen solche Akademien und wir brauchen solche Kooperationen. Steht für mich außer Frage. Leistungszentren im Nachwuchs sind unheimlich wichtig und ich würde es auch gar nicht nur fokussieren jetzt auf den EHC Red Bull München, die sicherlich mit dem neu geschaffenen viel mehr Potenzial entwickeln werden. Das ist keine Frage. Aber ich sag mal, die Mannheimer machen seit Jahren gute Arbeit. Die Eisbären Berlin arbeiten jedes Jahr an neuen Konzepten. Aber selbst wenn ich bei uns in die Liga schaue, ne, mit den Dresdner Eislöwen oder generell dem Standort Dresden, haben wir mittlerweile einen Standort, der sich in den letzten Jahren unheimlich gut entwickelt hat, was die Nachwuchsarbeit angeht. Ja, und so gibt es sicherlich auch bei uns noch weitere Standorte, die attraktiv sind. Auch Kaufbeuren, ne, wenn man sich mit Kaufbeuren beschäftigt, was die regelmäßig für Nachwuchsspieler aus ihrem Umfeld, sind ja auch nicht alle vom Club, ne, muss man auch sagen, aber aus dem Umfeld, ich sag mal, weiterentwickeln und letztendlich auch dem Senioren- und Profibereich zuführen, inklusive Nationalmannschaft, ne, dann ist das auch so ein Aushängestandort. Und insofern ist es wichtig, diese Pyramiden weiter aufzubauen. Wir brauchen ganz oben diese Top-Elite-Zentren, so will ich es mal sagen, die eben die wirklich finale Arbeit dann an den Nationalspielern machen, wenn man so will. Aber wir brauchen unten drunter auch kleinere Zentren, die überhaupt erstmal das Potenzial für die großen Zentren herausarbeiten. Und da haben wir auch mittlerweile sehr, sehr gute Beispiele im Powerplay 26 oder durch Powerplay 26 halt vor allem auch entstanden. Weshalb ich auch sage, jetzt im Ausländerbereich in irgendeiner Form zuzulegen, das völlig Falsche, sondern wir müssen an dem Potenzial, was wir uns jetzt selber schon geschaffen haben, weiterarbeiten, dass die Qualität nach oben kommt.
Wunderbar. Denise?
Ja, was in der Sommerpause ist, Top und Flop, völlig bei mir.
Nee, das ist komm bekannt. Das ist bekannt. Ich habe ja nur noch einen spaßeshalber Top. Ich habe einen neuen Lieblingsspieler. Also ich habe noch nicht groß spielen sehen, aber seinen Namen, den finde ich, der geht runter wie Donnerhall. Und ich dachte schon, in Anlehnung an meine beiden Töchter, der ist einem Bibi und Tina Comic entsprungen. August von Ungern Sternberg, finde ich geil, den Namen. Den finde ich ja sowas von klasse. Dann habe ich mal geguckt, wo kommt denn der her? Irgendwie Adelsgeschlecht? Nee, Singapur geborener Deutsch-Amerikaner, der jetzt in Heilbronn spielt. Also allein die Nummer verdient, dass ich mir den die Saison über deutlich häufiger angucken werde. Aber ich bin nicht oberflächlich.
Auf jeden Fall eine interessante Mischung, definitiv. So, ja.
Auf jeden Fall, genau. Ja, wir sind ja quasi frisch aus dem Sommer für euch da gewesen. Wir werden natürlich über den Sommer auch noch vereinzelt wieder einzelne Sendungen haben. In loser Reihenfolge und in dem Sinne, ihr drei, vier, mich inklusive, würde ich sagen, wenn wir sonst nichts mehr haben, freuen wir uns jetzt über den Sommer. Heiß auf Eis sind wir ja immer, aber ein bisschen müssen wir noch warten.
Und völlig aufgeregt auf den Donnerstag.
Total. Ich werde die Losfee genauestens betrachten.
Mach das.
Und wehe, es fehlt Schalke 04 in der Lostrommel, ne? Sowas.
Die 15. Kugel.
Ja, genau.
Dann schönen Sommer weiterhin.
Habt einen schönen Sommer. Ciao.
Schönen Sommer. Ciao.